Wir freuen uns sehr, dass euch die Glaubenserziehung eurer Kinder am Herzen liegt und ihr deshalb auch an dem Seminar Impulse für die Glaubenserziehung teilnehmt. Bevor wir zu diesem Seminarteil kommen, möchten wir uns gerne vorstellen. Mein Name ist Christopher Hadisaputro. Der Name Hadisaputro kommt von Indonesien, wo mein Vater herkommt. Meine Mutter ist gebürtige Schwäbin und meine Frau ist Schweizerin. Meine Frau und ich sind seit 17 Jahren verheiratet und haben gemeinsam 5 Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Von Beruf bin ich Pastor einer Freikirche in Bern.
Mein Name ist Damaris und natürlich auch Hadisaputro. Ich bin ausgebildete Lehrerin und Bildungswissenschaftlerin und ich arbeite zurzeit bei Kids Team Schweiz. Das ist eine Organisation, die sich für die Ausbreitung des Evangeliums unter Kinder einsetzt. Ich freue mich auch darauf, mit euch Zeit zu haben, um tiefer auch das Thema Glaubenserziehung anzuschauen.
Bevor wir zu den eigentlichen Impulsen für die Glaubenserziehung kommen, möchten wir auf den Rahmen der Glaubenserziehung hinweisen, in dem die Erziehung stattfindet. Ein Rahmen besteht bekanntlich aus 4 Seiten. Ungefähr so sieht das aus. Im Hinblick auf die Glaubenserziehung ist es natürlich als erstes ganz grundlegend wichtig, dass wir einen eigenen Glauben haben. Ich kann nur die eigenen Kinder im Glauben an Jesus Christus erziehen, wenn ich selber auch an Jesus Christus glaube, wenn ich das Geschenk Gottes von der Vergebung der Sünden und vom ewigen Leben angenommen habe, wenn ich Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Retter kenne. Deshalb ist der eigene Glaube ganz grundlegend in der Glaubenserziehung. Das zweite Element im Rahmen ist das Wirken Gottes. Das ist ebenfalls ganz zentral wichtig. In Psalm 127, Vers 3a steht, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Gott hat uns die Kinder als Gabe anvertraut. Und jede Gabe Gottes ist auch eine Aufgabe. Kinder können wir nicht machen. Klar, bei der Entstehung der Kinder sind wir als Eltern auch beteiligt gewesen. Aber Kinder sind grundsätzlich eine Gabe Gottes. Und genauso ist auch der Glaube ein Geschenk Gottes. In Epheser 2, Vers 8, da steht das, dass der Glaube ist eine Gabe Gottes. Wenn wir Kinder zum Glauben an Jesus Christus erziehen wollen, dann können wir das im Grunde gar nicht. Wir sind auf das Wirken Gottes angewiesen. Gott möchte auch die Kinder mit dem Glauben beschenken. Doch die Kinder müssen eines Tages auch den Glauben selber annehmen. Wir sind auf das Wirken Gottes angewiesen. Das dritte Element des Rahmens für die Glaubenserziehung ist unsere Ehe. Warum ist die Ehe so ein wichtiger Punkt in der Glaubenserziehung? Das ist deshalb so, weil Paulus uns in Epheser 5 klar macht, dass die Ehe ein Bild ist für die Beziehung, für die Bundesbeziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und jetzt haben wir in der Ehe etwas, nämlich wir haben das Bild von einer Bundesbeziehung, das wir den Kindern ganz praktisch vor Augen vorleben. Und deshalb ist es immer wieder ganz wichtig, dass wir uns die Frage als Ehepartner stellen, was sehen unsere Kinder an uns in der Ehe? Sehen sie dieses wunderbare Vorbild von einer Bundesbeziehung? In unserer Ehe gibt es immer wieder Wachstumsbedarf. Meine Frau und ich haben da 17 Jahre auch Übung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an diesem Üben dranbleiben, eine schöne Bundesbeziehung vorzuleben. Deshalb möchte ich euch, liebe Männer, ermutigen, liebt eure Frauen. Seid nicht zu sehr fordernd, seid auch nicht zu sehr herrschend, sondern seid unterstützend. Und euch als Frauen möchte ich ermutigen, respektiert eure Männer. Seid nicht so sehr bevormundend, sondern seid ermutigend und wertschätzend. Und vor allem, liebe Ehepaare, redet miteinander, redet viel miteinander. Redet auch über eure Kinder, redet über die Kindererziehung miteinander. Denn achtet drauf, Gott hat eure Kinder geschaffen mit Genen von euch, ihr Männer, und mit Genen von euch, ihr Frauen. Und damit ihr eure Kinder recht verstehen könnt und recht erziehen, ist das Gespräch miteinander ganz wichtig. Vielleicht ist es auch gut, wenn ihr über eure Ehe nachdenkt und merkt, wir haben da Redebedarf, dass ihr euch mal einen Abend Zeit nehmt, um über eure Ehe zu reden. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr merkt, eigentlich wäre es gut, könnten wir Hilfe in Anspruch nehmen, im Hinblick auf unsere Ehe. Da möchte ich euch ermutigen, sucht einen guten Seelsorger, wo ihr Hilfe erwarten könnt für eure Ehe. Es lohnt sich, in die Ehe zu investieren. Das vierte Element vom Rahmen ist die Gemeinde. Es gibt ja auch alleinerziehende Mütter oder Väter. Und da ist es ganz wichtig, wenn man die Kinder im Glauben erziehen möchte, dass man auch eingebunden ist in der Gemeinde. Nicht nur für die ist es wichtig, für alle ist es wichtig. Aber als alleinerziehender Vater oder Mutter hat man dann die Möglichkeit, auch die Kinder in Kontakt zu bringen mit anderen gläubigen Familien, wo sie ein normales Eheleben auch vor Augen geführt bekommen, wo sie eingeladen werden können zu Freunden in der Gemeinde. Warum ist das Eingebundensein in einer bibeltreuen Gemeinde, die auch ein evangelistisch-missionarisches Anliegen hat, so wichtig? Nun, wenn die Kinder noch klein sind, da ist der Papa der Größte, der kann alles. Oder die Mama, die kann auch alles. Wenn die Kinder größer werden, merken sie, Papa und Mama können doch nicht ganz so alles und man sucht sich auch woanders seine Vorbilder. Man sucht sich andere Freunde auch. Und wenn die Kinder da ein Umfeld haben, wo sie andere christliche Freunde treffen können oder später in der Jungschau oder in der Jugendstunde, wenn dort die Leiter ihnen ebenfalls zu Glaubensvorbildern werden, da ist das etwas ganz Wichtiges für die Glaubenserziehung. Die Gemeinde ist eine wunderbare Unterstützung dabei. Warum ist es uns so wichtig, zunächst auf diesen Rahmen von der Glaubenserziehung hinzuweisen? Das ist uns deshalb so wichtig, weil es uns enorm viel Druck nimmt. Wenn wir sehen, ja, wir haben eigenen Glauben, wir sind in der Ehe dran, wir wissen um das Wirken Gottes, wir sind eingebettet in einer guten Gemeinde, da habt ihr schon mal ganz viel richtig gemacht in der Glaubenserziehung. Und da stimmt einfach das Grundlegende. Und wenn man vor Augen hat, ja, bei uns stimmt ja das Grundlegende, da kann man ein bisschen entspannter zuhören, was für Impulse können wir nun für die Glaubenserziehung mitnehmen. Man darf sich also nun inspirieren lassen im Hinblick auf die Glaubenserziehung. Im Hinblick auf die Glaubenserziehung, da wollen wir euch ein Bild vor Augen malen, das in diesen Rahmen hineinkommt. Nämlich das Bild vom Glaubenshaus. Ein Haus, das besteht ja aus verschiedenen Teilen. Aus dem Fundament, auf dem das Haus aufgebaut ist, aus verschiedenen tragenden Elementen und natürlich auch das Dach. Ich möchte gerne mit dem Dach anfangen. Das ist ein bisschen untypisch. für einen Hausbau, dass man mit dem Dach anfängt. Aber für die Glaubenserziehung ist es ganz wichtig, dass wir uns fragen, was ist das Ziel, wo wir die Kinder hinerziehen wollen? Was ist das Ziel der Glaubenserziehung? Das Ziel ist ein Leben zur Verherrlichung Gottes. Denn wenn wir das Ziel vor Augen haben, da können wir dann in rechter Weise uns auch in der Glaubenserziehung ausrichten. Dieses Ziel, dass die Kinder ein Leben zur Verherrlichung Gottes führen, das können wir selbst nicht machen. Ich habe es bereits erwähnt. Wenn ein Kind zum Glauben kommt und zur Verherrlichung Gottes lebt, ist das immer ein Geschenk. Das Kind, das muss eines Tages selber auch das Geschenk Gottes annehmen, die Vergebung der Sünden, das Geschenk vom ewigen Leben. Wir als Eltern können unsere Kinder im Annehmen dieses Geschenkes begleiten. Eine Frau wird später darauf zu sprechen kommen, wie wir das mit einem unserer Kinder gemacht haben. Aber die Bekehrung, das ist der entscheidende Punkt, dass ein Mensch überhaupt zur Verherrlichung Gottes leben kann. Auf der einen Seite anerkennen wir bei der Bekehrung und Wiedergeburt nämlich Gott als unseren König und Herrn. Und noch etwas passiert. Bei der Bekehrung und Wiedergeburt bekommen wir ja den Heiligen Geist. Gott rüstet uns mit dem Geist Gottes aus. Und dieser befähigt uns ja dann erst, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällt. Wie sieht ein Gott wohlgefälliges Leben aus? Wie sieht ein Leben aus, das zur Verherrlichung Gottes dient? Es ist ein Leben in der Liebe Gottes. Jesus hat ja einmal auf die Frage geantwortet, was ist das höchste Gebot? Da hat er in Matthäus 22, Vers 27 bis 39 gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In 1. Timotheus 1, Vers 5, da steht ein ganz wichtiger Vers, da schreibt der Paulus, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es geht also beim Ziel der Verherrlichung Gottes, dass wir die innere Haltung der Liebe einnehmen. Das Kind, das soll lernen, wie man in der Liebe Gottes lebt. In der eigenen Familie, in der Schule, den Lehrern, den Mitschülern gegenüber, aber auch in der Freizeit, dass es die Grundhaltung der Liebe zum Nächsten mit sich nimmt. Die innere Einstellung der Liebe ist ein Teil, ein Bestandteil des Lebens zur Verherrlichung Gottes. Der zweite Bestandteil ist, dass wir in den vorbereiteten Werken Gottes wandeln. In Epheser 2, Vers 10, da schreibt der Paulus, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Unsere Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und jetzt hat unser Gott unseren Kindern auch Begabungen geschenkt. Gott hat unsere Kinder in ein bestimmtes Umfeld hineingestellt. Gott lässt unsere Kinder bestimmte Umstände erleben. All das sind vorbereitete Werke Gottes. Und jetzt möchte Gott, dass unsere Kinder genau in diesen Dingen, wo sie drin leben, als Werkzeuge von ihm gebrauchen. Gott möchte auch unsere Kinder als seine Werkzeuge in der Welt und in der Gemeinde gebrauchen. Und dass die Kinder sich für dieses Ziel gebrauchen lassen, darin können wir unsere Kinder begleiten. dass wir können unsere Kinder begleiten, dass sie ihre Begabung entdecken und wir können sie darin fördern und wir können ihnen helfen, auch mit den Dingen, denen sie in der Welt begegnen, in rechter Weise umzugehen.
Um ein Haus zu bauen, braucht es ein Fundament. Und es ist wichtig, dass das ein gutes Fundament ist. Und genauso ist es auch hier bei unserem Haus. Es geht ja um Glaubenserziehung. Und deshalb ist es eigentlich selbstverständlich, dass das Fundament dieses Hauses der Glaube ist. Der Glaube, das ist das Element, das der Umgang mit den Kindern, unser ganzes Sein in der Familie prägen soll. Doch, wie sieht es eigentlich konkret aus? Was heißt es, wenn Glaube unser Umgang mit den Kindern prägen soll? In Galater 5, 6b finden wir eine wunderbare Bibelstelle, die das ausdeutscht. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Glaube, gelebter Glaube zeigt sich in der Liebe. Und deshalb bedeutet es jetzt, wenn unser Fundament Glaube ist, dass dieser Glaube sich zeigt in der Liebe. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Liebe, sondern es geht natürlich um die göttliche Liebe. Und deshalb stellen wir uns die Frage, ja, wie liebt denn Gott uns? Zunächst einmal können wir sagen, dass Gott uns annimmt. Gott nimmt uns bedingungslos an. Er erwartet von uns nicht zuerst irgendwelche Taten oder dass wir uns möglichst gut benehmen oder so. Gott nimmt uns einfach mal grundsätzlich an. Er liebt uns. Und genauso sollen wir jetzt auch unsere Kinder lieben. Für uns Menschen ist es nicht so einfach, denn wir Menschen, wir haben manchmal da Mühe. Wir haben so unsere Grenzen, wo wir lieben können. Aber das Wunderbare ist, wir müssen das gar nicht aus eigener Kraft. Gott hat befähigt uns, in Liebe unsere Kinder annehmen zu können. In Römer 5, Vers 5, da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sind ausgerüstet mit dieser göttlichen Liebe, damit wir unsere Kinder annehmen können. Ja, unsere Kinder, die haben ja so gewisse Stärken, die können wir meistens sehr gut annehmen. Und dann haben sie aber auch so gewisse Schwächen. Und mit denen, da leiden wir vielleicht manchmal ein bisschen. Da gibt es beim Baby das Schreikind. Das ist keine angenehme Sache. Das ist sehr anstrengend. Aber annehmen heißt, ich nehme an, dass das Kind sein Problem hat, dass ich mich darauf einlassen muss, dass ich jetzt diese Energie mehr brauche als vielleicht andere Mütter, die einfachere Kinder haben. Ich nehme das Kind so an. Ich beschwere mich nicht ständig darüber. Ich nehme ein Kind an, dass es vielleicht ein introvertiertes Kind ist und nicht so auf die Leute zugeht, wie ich mir das wünschte. Oder dass es ein unmusikalisches Kind ist, auch wenn ich vielleicht selber musikalisch bin und es mir leid tut, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Oder vielleicht haben wir auch ein eigenwilliges Kind. Ja, ich könnte noch viel aufzählen. Ihr wisst ja selber, wo ihr so ein bisschen am Tragen seid. Es hilft uns, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, Gott hat unsere Kinder genau so geschaffen, wie sie sind. Und er hat sich was Gutes dabei gedacht. Denn Gott hat ja mit jedem Menschen einen Plan. Und er hat auch einen Plan mit unseren Kindern. Er hat einen guten Plan mit unseren Kindern. Und deshalb hat er sie genau so geschaffen, damit sie diesen Plan ausführen können. Übrigens, nur als kleine Randbemerkung, auch unser Ehepartner hat Gott geschaffen mit seinen guten, wie auch mit seinen manchmal ein bisschen schwierigeren Seiten. Genau, nur so als kleiner Impuls. Ja, es hilft uns, wenn wir immer wieder vor Augen führen, die guten Seiten der Kinder, dass wir uns die bewusst machen und Gott dafür danken. Dann fällt es uns auch einfacher, die mühsameren Seiten zu ertragen und dem Kind natürlich auch zu helfen, in den mühsamen Seiten, die es hat, zu wachsen und auch darin zu lernen. Weiter zeigt sich die Liebe Gottes in seinem Umgang mit uns. Ja, Gott, er ist gegenüber uns sehr geduldig, er ist treu, er ist freundlich und gütig, er ist barmherzig und er ist gnädig. Und jetzt ist es interessant, in der Bibel gibt es einen Vers, der ganz viele dieser Eigenschaften auch auflistet. Und dieser Vers, der finden wir in Galater 5, Vers 22. Dort steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, diese Eigenschaften im Umgang mit Mitmenschen, diese Eigenschaft der Geduld, der Treue, der Güte, der Freundlichkeit, all das sind Dinge, die Früchte sind des Heiligen Geistes. All das sind Dinge, die wir eigentlich nicht einfach so machen können. Es sind Dinge, wo wir selber wachsen müssen, wo wir eben dem Heiligen Geist Raum geben müssen, damit wir verändert werden und immer wie mehr auch diesen Umgang in dieser Art pflegen können. Deshalb ist ganz interessant, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, wenn wir Kinder erziehen, dann geht es nicht nur immer ums Kind. Es geht auch um uns. Auch wir werden verändert durch die Erziehung, durch diese Zeit mit dem Kind, weil auch wir uns verändern müssen und sollen. Und wir haben ja jemand, der uns dabei hilft, nämlich der Heilige Geist. Ja, weil es uns eben nicht gelingt, immer geduldig und freundlich zu sein mit unseren Kindern, ist es auch wichtig, dass wenn wir merken, dass wir gegenüber einem Kind schuldig geworden sind, dass wir uns da auch entschuldigen. Manchmal fehlt uns auch die Weisheit. Wie ist eigentlich jetzt genau der richtige Umgang? Was heißt es jetzt genau, in Liebe umzugehen? Ja, das ist ein weites Feld. Manchmal gehört ja auch Strenge zur Liebe. Also es ist nicht immer nur die Geduld, die Liebe ist, oder? Das müssen wir auch wissen. Deshalb, es braucht Weisheit und die haben wir auch oft nicht. Wir müssen Jesus, wir müssen Gott um Hilfe bitten, dass er uns in Weisheit hilft, in Liebe mit unseren Kindern umgehen zu können und dass er uns mehr und mehr verändert, unseren Charakter, dass es uns auch gelingt, Liebe in Liebe umzugehen. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Liebe zeigt sich auch in Taten. Gott zeigt uns selber immer wieder in ganz praktischen Taten, dass er uns liebt. Er kümmert sich um uns, er sorgt sich um uns. Und ja, die größte Liebestat, die er gemacht hat, das war, als er Jesus auf diese Erde geschickt hat und ihn für uns hat sterben lassen, damit wir erlöst werden können. Ja, auch wir sollen so Liebestaten unseren Kindern gegenüber zeigen. Es gibt ein ganz gutes Buch, es heißt Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Hier drin finden wir so fünf Möglichkeiten, wie wir ganz praktisch Kindern in Taten Liebe zeigen können. Es ist von Chapman und Campbell geschrieben und die sagen, wir können Kindern mit Körper- und Augenkontakt Liebe zeigen, mit Lob und Anerkennung, mit Geschenken, mit Zeit, die wir mit dem Kind verbringen oder auch mit der Hilfsbereitschaft dem Kind gegenüber. Und jetzt ist es interessant, wenn wir so ein bisschen das Alter der Kinder anschauen, dann können wir sagen, dass so im Vorschulalter ganz stark gerade auch der Körper- und der Augenkontakt im Vordergrund stehen, wie wir dem Kind Liebe zeigen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sprache beim Vorschulkind. Natürlich liebt das Vorschulkind auch Geschenke und es hat auch gerne, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Beim Schulkind, ja, da gehört es auch immer noch alles dazu, aber dort ist vor allem die Zeit, die wir mit dem Kind verbringen, und zwar Zeit mit Spielen, wo wir mit dem Kind verbringen, was ganz Wichtiges. Und da meine ich Spiele, nicht nur Gesellschaftsspiele, da gehört auch ein Fußballspiel dazu, da gehört auch ein Federballspiel dazu. Einfach Zeit mit dem Kind verbringen. So können wir ihm zeigen, ich hab dich gerne. Und beim Teenager, ja, das ist immer noch die Zeit, so der Hauptsprache quasi. Aber jetzt vielleicht nicht mehr im Spielen, sondern im Zeit haben. Wenn das Kind dann auch Zeit hat, mit mir zu reden, das ist eben ein bisschen das Mühsame dort. Die wollen dann nicht unbedingt dann reden, wenn ich gerne reden möchte, sondern wann sie dann wollen. Und dann heißt es Zeit haben. Das ist Liebe. Ja, wir wollen dem Kind in Liebe begegnen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Wenn wir dem Kind in Liebe begegnen, wird, und das ist ja die göttliche Liebe, die wir auch versuchen weiterzugeben, wird Gottes Liebe sichtbar fürs Kind. Und es geschieht noch etwas Wunderbares. Ein harmonisches Miteinander entsteht. Nicht, weil alles nachher perfekt läuft und es einfach wunderbar ist und so. Nein, die Schwierigkeiten sind wegen dem nicht weg. Aber die Grundstimmung wird geprägt von Gottes Liebe. Und das ist ein Riesengeschenk, das wir da haben. Ja, weil wir unsere Kinder lieben, wollen wir ihnen auch helfen, dass sie lernen, was es braucht, um den Alltag zu meistern. Und ein Kind, das muss noch ganz, ganz viel lernen. Es muss lernen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit den Anforderungen, die an es gestellt wird? Wie geht es damit um? Ja, das Kind muss eben noch erzogen werden. In welchen Bereichen, wo, was muss das Kind alles so lernen und wo muss erzogen werden? Das ist mal im Vorschulalter sicher der Umgang mit Trotz. Oder auch einfach der Umgang, wie rede ich mit dem anderen? Welcher Umgangston ist angemessen? Die Zimmerordnung oder der Umgang mit dem Handy, die Hilfe im Haushalt. Ja, es gibt so vieles, was das Kind zu lernen hat. Und wir wollen das dem Kind auch lernen, denn das Kind soll ja auch immer wie mehr selbstständig die Anforderungen des Alltags meistern können. Je älter das Kind wird, desto selbstständiger sollten die Sachen gehen. Ich habe mal da so ein Schaubild aufgezeichnet, um zu zeigen, wie das so ist. Vorschulkinder, die sind auf dem Weg, Dinge zu lernen. Bei ganz vielem stehen sie noch an. Sie brauchen Unterstützung von uns, dass das funktioniert. Und darin wollen wir es auch unterstützen. Und dann nutzen wir die Zeit auch, um es ihnen zu zeigen, wie die Sachen gehen. Und dann lernt es immer wie mehr selbstständig und hoffentlich kann es dann im Teenagerjahr ganz vieles selbstständig. Manchmal braucht es trotzdem noch Unterstützung. Das wäre so das Ziel. Jetzt gibt es zwei Gefahren dabei. Das eine ist, dass ich im Vorschulalter schon finde, wow, das Kind, das kann schon so vieles selber, das lasse ich selber machen. Die Gefahr besteht einfach darin, dass ich dem Kind nicht genau lehre, wie es die Sachen machen soll. Und dann macht es das irgendwie so, irgendwie, oder? Und je größer es wird, wird es auf einmal unsicher, war das so richtig, ist das wirklich gut so? Und anstatt, dass es selbstständiger wird, kann es sogar sein, dass es fast noch unselbstständiger wird. Und die andere Gefahr ist, dass ich ganz vergesse, dass ich dem Kind helfen soll, dass es selbstständig werden soll und immer unterstütze. Es ist so, ihr seht es selber vielleicht ein bisschen, beim Schulkind ist so eine ganz eine wichtige Zeit dafür, das Kind im Selbstständigsein zu unterstützen. Dass die Jahre zwischen so 7 bis 11 herum ist eine wunderbare Zeit, wo wir dem Kind immer wie mehr auch helfen können, Schritte in die Selbstständigkeit zu tun. Genau, und die wollen wir auch nutzen in unserer Erziehung. Ja, und dann müssen wir aber auch daran denken, dass wir verschiedene Kinder haben. Das habt ihr sicher selber auch schon festgestellt. Da gibt es das sensible Kind, aber auch das robuste, das angepasste, aber auch das eigenwillige. Und auch das beeinflusst unsere Erziehung. In der Bibel, da finden wir 5 Hilfsmittel, die uns helfen, unsere Kinder zu erziehen. Ich habe die hier mal mitgebracht. Es sind das Vorbild, die Belehrung, die Ermutigung, die Ermahnung und die Strafe. Ich möchte anhand eines Beispiels aufzeigen, wie diese fünf Hilfsmittel, diese fünf tragenden Säulen unseres Hauses konkret eingesetzt werden können. Mein Beispiel habe ich mithilfe aus dem Haushalt genommen. Es ist das Beispiel, dass die Kinder nach dem Essen ihr Geschirr abtragen müssen. Besser gesagt, nicht nur ihr Geschirr, sondern alles, was auf dem Tisch ist, helfen sie mit abzutragen. Das ist zunächst mal das Vorbild. Vorbild bedeutet, ich trage auch mit ab, ich zeige ein bisschen, wie das so geht. Und nicht nur ich, sondern auch mein Ehepartner, wenn er da ist, hilft auch mit. Dann zeigen wir das so vor. Ich belehre das Kind, ich sage dem Kind, was ich erwarte. Ich erwarte, dass alles abgeräumt wird, das eigene Besteck plus das, was auf dem Tisch ist. Ich zeige ihm genau, wo es die Sachen hinstellen soll, damit es das auch gut ausführen kann. So, jetzt habe ich das gemacht. Und jetzt kommt der Moment, wo es das Kind umsetzen sollte. Ganz oft braucht das Kind zunächst mal noch eine Ermutigung. Vielleicht ein sich daran erinnern. Du, das haben wir so abgemacht, bitte hilf mit. Es kann aber auch sein, beim kleineren Kind, dass es irgendwie mal nicht ganz funktioniert. Dann muss ich sagen, du, das geht, das kannst du, versuch's nochmal. Nächstes Mal klappt es bestimmt besser oder dieses Mal klappt es besser als beim letzten Mal. Beim kleinen Kind muss ich vielleicht auch die Arbeit ein bisschen eingrenzen, dass es nur sein eigenes Besteck abträgt. Zur Ermutigung gehört auch, dass wenn ich sehe, dass mein Kind einfach extrem müde ist, irgendwie ganz viel hatte, dass ich auch mal gnädig bin und vielleicht auch ein bisschen mehr mithelfe und es nur gerade das Nötigste machen muss, weil es heute einfach gerade nicht so mag. Also auch das gesunde Maß an Inkonsequenz gehört zur Ermutigung. Es ermutigt das Kind, wenn es merkt, ah, die Mami oder der Papa kommt mit, dass es mir heute nicht so gut geht. Nächstes Mal werde ich dafür wieder richtig mithelfen. Ja, ich habe das Kind erinnert, ich habe es ermutigt und trotzdem will jetzt das Kind es nicht machen. Nun kommt die Ermahnung dran, indem ich ein ernstes Wort mal sage, das machst du jetzt, das erwarte ich jetzt. Ja, und je nachdem, wenn es immer noch nicht so ganz klappt, kann ich auch eine Strafe ankündigen. Wenn du das nicht machst, dann gibt es ein Handyverbot. Ja, und jetzt klappt es immer noch nicht. Dann sind wir schon auf der letzten Stufe angelangt bei der Strafe. Genau, jetzt ist es dran, die angekündigte Strafe durchzuziehen. Noch schnell etwas zur Strafe. Da ist es ganz wichtig, Strafen sollte man nie, wenn es so quasi fürs Kind aus dem heiteren Himmel kommt. Strafen sollten angekündigt sein oder zumindest so, dass das Kind schon weiß, da gibt es nachher diese Strafe. Ich meine, man muss nicht jedes Mal ankündigen. Mit der Zeit weiß es das, wenn es da nicht mitmacht, gibt es diese Strafe. Aber einfach, dass es das eben auch weiß. Und bei Strafe ist auch noch wichtig, Missgeschicke nicht bestrafen. Wenn dann ein Teller kaputt geht beim Abtragen, natürlich kommt auch das Umfeld drauf an. Vielleicht haben sie so blöd getan, naja, dann sieht es wieder anders aus. Aber grundsätzlich Missgeschicke nicht bestrafen. So, ja, jetzt habt ihr ein bisschen gehört, wie man da so mit dem Kind unterwegs sein kann. Jetzt ist es ja aber so. Unser Familienalltag besteht nicht nur aus erzieherischen Maßnahmen. Zum Glück nicht. Da gibt es noch so viel andere Zeit, die wir mit dem Kind verbringen. Da haben wir Zeit, miteinander Sport zu machen, Spiele zu spielen, Ausflüge zu machen, einfach gemeinsam Zeit zu haben. Und je kleiner die Kinder sind, desto mehr Zeit haben wir da zur Verfügung. Wenn sie dann größer werden, muss man darauf achten, dass diese Zeiten nicht ganz verloren gehen. Und jetzt haben wir als gläubige Eltern ein unglaubliches Vorrecht. Wir haben nämlich die Möglichkeit, in diesen Zeiten auch unseren Glauben zu teilen, miteinander zu erleben, wie groß und wie mächtig Gott ist, miteinander zu erleben, wie Gott für uns sorgt, wie ein himmlischer Vater, und auch miteinander Gott zu dienen. In der Bibel, da finden wir 5 Hilfsdinge, wie wir unseren Glauben leben können. Und ich denke, die meisten von euch kennen diese 5 Dinge, sind die 5 Gs. Das ist Gottes Wort, das Gebet, die Gemeinde, dann den Gehorsam und auch den Glauben bezeugen oder weitergeben. Und genau diese fünf Dinge, die können wir auch als ganze Familie machen. Gottes Wort. In der Bibel, da lesen wir in Kolosser 3, Vers 16a, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und das wollen wir ausnützen. Wir wollen mit dem Kind Zeit verbringen unter dem Wort Gottes. Wir wollen miteinander auf das Wort Gottes hören und miteinander über diesen großen Gott staunen, immer wie mehr versuchen, seine unendliche Liebe zu uns zu verstehen und auch immer mehr zu erkennen, was Gott eigentlich möchte für unser Leben. Wenn die Kinder klein sind, da hat man ja Zeit, da kann man jeden Abend mit dem Kind sich Zeit nehmen und etwas aus der Bibel lesen. Natürlich irgendwie eine Kinderbibel dazu nehmen, entsprechend dem Alter des Kindes. Wenn sie dann größer werden, ist es dann eher eine Andacht. Und wenn sie dann noch größer werden, beschränkt sich diese Zeit vielleicht so auf einmal die Woche. Und dafür ermutigen wir das Kind selber in der Bibel zu lesen, sodass wir dann einmal die Woche auch darüber austauschen können, was es mit Gott erlebt hat. Ich habe zwei Dokumente zusammengestellt. Das eine sind so Hilfen für die persönliche stille Zeit fürs Kind. Und auf der anderen Seite habe ich da ein paar Andachtsbücher, die man mit den Kindern machen kann oder durchlesen kann. Genau, die könnt ihr beide haben. Die dürft ihr gebrauchen, um euch inspirieren zu lassen, was man mit dem Kind so machen kann oder anschauen kann. Wir als Familie haben festgestellt, wir versuchen das natürlich auch, damit diesen Andachten und so. Es gibt Zeiten, da funktioniert das tipptopp. Wir haben wunderbare Andachten miteinander, das ist richtig toll. Aber nachher gibt es auch so Zeiten, da wird es harzig. Und irgendwie geht es nicht mehr auf, weil die Großen sind schon zu groß und dann passt das irgendwie nicht mehr, was wir gerade lesen. Dann wechseln wir und dann finden es die Kleine langweilig und dann müssen wir wieder eine neue Form finden, bis wir die gefunden haben, geht es eine Weile und dann ist es dann wieder gut, bis der nächste Moment kommt, wo irgendwie die Form auch nicht mehr funktioniert oder wo das Buch dann zu Ende ist und wir ein neues suchen müssen. Was ich aber festgestellt habe, wichtig ist, dass wir nicht aufgeben dabei. Es gibt die Downs, aber es gibt auch wieder die Hochs. Und wir wollen bewusst diese Zeiten versuchen zu halten, denn oft oder manchmal entstehen in diesen Zeiten Momenten, wo wir miteinander über Gott reden können und wo Fragen kommen von den Kindern und wo wir das Herz der Kinder spüren können, wo sie im Glauben stehen und wo auch wir selber ganz persönlich unser Glauben mit den Kindern teilen können. Übrigens, zu persönlichen Erlebnissen gehören ja auch Missionsgeschichten. In diesen Zeiten der Andacht steuere ich auch ab und zu ganz bewusst eine Missionsgeschichte von einem großen Missionar, wo ich einfach dieses Buch dann vorlese, eine Biografie von dem Missionar. Einfach auch, dass Sie noch sehen, wie sieht eigentlich auch Glaube aus. Das gehört für mich auch in diesen Rahmen hinein. Genau. Ja, das Wort Gottes wollen wir reichlich bei uns wohnen lassen. Daneben gehört aber auch Gebet zu den großen Privilegien, die wir ja eigentlich haben im Glauben. Und es ist gut, wenn wir das Kind schon früh daran gewöhnen, mit Gott zu reden, mit Gott zu beten. Und es ist wunderschön, wenn wir miteinander für ein bestimmtes Anliegen beten können und dann erleben, wie Gott dieses Gebet erhört. Man hat nicht immer so ganz bestimmte Anliegen. Manchmal betet man auch einfach nur so, das erleben wir auch. Und wir haben auch festgestellt bei unseren Kindern, dass es sogar so ist, dass die eigentlich so ihre freien Verschen haben, die sie beten. So, jeden Abend das Gleiche, man weiß schon genau, jetzt kommt zuerst das, nachher kommt das und dann das. Wir haben festgestellt, dass das halt auch ein Stück weit wieder dazugehört. Denn dieses freie Formulieren braucht auch Energie, gerade bei kleineren Kindern. Und deshalb lassen wir es manchmal auch, aber es ist gut, wenn man von Zeit zu Zeit die Verschen auch ein bisschen aufbricht. Und da gibt es ganz viele Hilfen, die man da sich holen kann. Man kann einen Gebetswürfel mal basteln und dann so beten. Man kann auch Gebetskarten machen, wo sich dann die Kinder sein Kärtchen nehmen können und dafür beten. Oder einfach ganz einfach eine Austauschrunde, wo wir uns ganz bewusst machen, was war heute schön, wo können wir Gott danken und wo ist etwas, wo wir Gott dafür bitten wollen. Und dann, dass wir da gleich konkret werden und die Kinder dann das auch beten. Genau, das Gebet. Neben dem Gebet gehört auch die Gemeinde zu diesen 5 Gs. Und zur Gemeinde hat ja Christopher schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte dazu noch ein paar Dinge ergänzen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das hat ein bisschen was Wahres. Denn neben den Eltern brauchen die Kinder auch andere, die sie unterweisen und die mit ihnen unterwegs sind. Und ganz besonders in der Glaubensvermittlung brauchen wir Unterstützung von anderen. Und wir haben das Vorrecht einer Gemeinde. Wir haben das Vorrecht von einem ganz besonderen Dorf eigentlich, nämlich von der Gottesfamilie. Wir dürfen in Gottes Großfamilie sein und leben. Und das wollen wir nützen, dass wir neben unserer Familie noch eine andere Familie haben, wo wir eigentlich Nutznießer sein dürfen von all dem, was da gemacht wird. Und weil wir Nutznießer sein können, ist es auch schön, wenn wir uns selber in irgendeiner Art und Weise auch in diese Gemeinde investieren können. Einfach so, wie es auch möglich ist, mit unserer Energie, mit unserer Begabung, mit dem, was alles läuft. Aber meistens findet man da schon irgendwie etwas, sei es auch nur, dass man in der Kinderhütte mithilft, wenn die Kinder klein sind, später vielleicht dann in der Sonntagsschule oder im Singteam oder im Deko-Team oder wo auch immer, dass wir uns eingeben in diese Gemeinde. Aber daneben ist es auch wichtig, dass wir mit den Kindern regelmäßig in die Gemeinde gehen, damit sie sich dort Freunde finden können und auch wir unser Beziehungsnetz in der Gemeinde aufbauen können. Ja, wir haben festgestellt bei uns in der Familie, dass es ein Riesenvorrecht ist, wenn die Kinder gern in die Gemeinde gehen, weil sie dort Freunde treffen können, weil sie sich richtig darauf freuen. Wir waren früher in einer sehr kleinen Gemeinde. Im Alter von unseren Kindern gab es eigentlich niemand. Die waren damals auch Vorschulkinder, noch so richtig klein. Dann habt ihr so ein paar Teenager, die hatten auch nicht so viele andere Kinder. Aber dafür haben die dann zu unseren Kindern geschaut. Und dann haben wir die halt oft auch eingeladen. Und wir waren dann quasi wie eine erweiterte Familie, hatten jetzt Teenager, das fanden wir super. Und ich glaube auch, die Teenager haben es genossen, mal ein bisschen weg von ihren Eltern zu sein und mal ein bisschen andere Eltern zu genießen, die anderen Sachen wichtig waren. Also egal, wie die Situation ist, in der die Gemeinde ist, die Gemeinde ist immer ein Segen. Gott möchte sie uns zum Segen sein lassen. Die Frage ist auch ein Stück weit, wie gehen wir gegenüber der Gemeinde um? Investieren wir uns in die Gemeinde? Denn die Gemeinde, die soll ein richtig wichtiger Pfeiler auch sein in unserem Familienleben. Ein weiterer wichtiger Ein weiteres wichtiges G ist der Gehorsam. Ich habe dazu ein Ohr ausgewählt, weil Gehorsam auch viel mit Hören zu tun hat, mit Hören auf Gott, aber auch mit Hören auf andere Menschen, was sie möchten, dass wir tun. Genau. Ja, es ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir als Familie den Glauben leben wollen, dass wir ihn auch im Gehorsam gegenüber Gott leben. Jetzt, wenn wir von Gehorsam sprechen, dann geht es eigentlich darum, dem Kind eine Grundhaltung weiterzugeben. Eine Grundhaltung, wo es lernt, in rechter Weise sich gegenüber Autoritäten zu verhalten. Nämlich mit Respekt und auch mit dem draufhören, was die sagen und was die möchten, dass wir tun. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf, dass wir dem Kind helfen, zu lernen, wie man Gott gegenüber gehorsam ist. Und das beginnt zuerst einmal bei uns selber. Denn da sind wir Vorbilder. Unsere Aufgabe ist es zunächst mal selber, im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Das heißt, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir so leben, wie Gott es von uns möchte. Und wenn wir merken, dass wir, ja, dass es uns nicht gelungen ist, dass wir da auch schuldig geworden sind, dass wir um Vergebung bitten. Daneben zeigt sich aber Gehorsam natürlich auch darin aus, dass wir von unserem Kind Gehorsam verlangen. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir Gehorsam da nicht falsch verstehen. Gehorsam heißt nicht, dass ich etwas verlange und dann muss das sofort und jetzt gerade ausgeführt sein. Eine gute Definition von Gehorsam habe ich euch hier. Da steht, Gehorsam ist eine freiwillige Unterordnung unter eine gegebene Autorität. Ja, hier merken wir etwas. Der, der gehorsam ist, der macht es freiwillig, aus eigener Überzeugung. Nicht, weil genug Druck auf ihn ausgeübt wurde und deshalb ist er jetzt gehorsam. Das führt nämlich ein bisschen dazu, oder die Gefahr dabei ist, dass das Kind zwar lernt, gehorsam zu sein, aber es mehr oder weniger ein Proforma gehorsam ist. Ich möchte euch anhand einem Beispiel aufzeigen, was ich damit genau meine. Und zwar nehmen wir mal das Zimmer aufräumen. So, wenn ich Glück habe, ich verlange vom Kind, es soll das Zimmer aufräumen, will das Kind genau das Gleiche machen. Dann habe ich Glück gehabt. Meistens sieht es aber anders aus. Ich möchte etwas und das Kind hat auch seinen Willen. Es will nämlich etwas ganz anderes. Es will jetzt spielen. Es will jetzt nicht sein Zimmer aufräumen. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mit Druck kommen, indem ich eine Strafe androhe. Oder ich kann wie das Kind an der Hand nehmen und seinen Willen lenken. Ich kann nämlich dem Kind helfen, zu dem zu kommen, was ich von ihm verlange. Ich kann jetzt hier beim Zimmer aufräumen, dem Kind zum Beispiel sagen, hör dir doch eine CD an und räum in dieser Zeit dein Zimmer auf. Oder ich helfe dem Kind mit, immer wenn du was reinmachst, mache ich zwei Dinge rein. Oder wir machen ein Spiel daraus, wer kann am meisten aufräumen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir hier dem Kind helfen können. Warum ist es so wichtig, dass wir das Kind nicht nur einfach mit Druck zum Gehorsam bringen? Wenn wir nämlich zu viel Druck aufs Kind ausüben, kann es passieren, dass unsere Beziehung mit dem Kind wie kaputt geht. Und wenn wir nochmals die Definition von Gehorsam lesen, dann steht da, Gehorsam ist eine freiwillige Unterordnung unter eine gegebene Autorität. Wann mache ich etwas freiwillig? Wenn ich weiß, diese Autorität, die liebt mich, die hat das Gute im Sinn für mich, dann mache ich auch gerne, was sie mir sagt. Und deshalb ist die Beziehung da so wichtig. Ja, es ist wichtig, dass wir das Kind in Liebe zum Gehorsam führen. Und dann ist auch noch wichtig, dass wir nicht immer Gehorsam einfordern. Das gibt nämlich extrem viel Druck. Bevor wir das vom Kind auch Erwartete einholen, diesen Gehorsam, ist es gut, wenn wir schauen, wie viel Energie hat das Kind noch? Schafft es das überhaupt? Und wie geht es eigentlich meinem Kind? Weiß es sich von mir geliebt? Oder denkt es, es muss jetzt dies und jenes und das noch leisten, bevor es überhaupt von mir angenommen ist? Ja, Gehorsam ist ein weites Feld. Wir wollen einfach wirklich versuchen, dem Kind in Liebe den Gehorsam zu lehren. Und dann haben wir noch eine letzte, ganz geniale Möglichkeit, Glaube zu leben in der Familie. Nämlich gemeinsam den Glauben zu bezeugen, gemeinsam den Glauben weiterzugeben. Das kann man wunderbar in den Alltag, Familienalltag integrieren. Man kann in der Nachbarschaft helfen. Während Weihnachten oder Ostern irgendwie ein nettes Grüßli aus der Küche den Nachbarn vorbeibringen mit einem guten irgendwie Traktat dabei oder so. Wir können aber auch unseren Kollegen von den Kindern CDs oder Bücher ausleihen, dann Nachbarn einladen und vor dem Essen beten, da gibt es schon Gespräche. Also es gibt ganz, ganz vieles, was wir machen können. Wir haben das große Glück oder Vorrecht, dass wir in einem Dorf leben, was andere gläubige Familien hat. Und ich habe mit ein paar Frauen zusammen jetzt einen Kindertreff. Und so während der Wintermonate, da spielen wir, da singen wir, da basteln wir und da gibt es auch eine biblische Geschichte. Und so können wir mit den Kindern in der Nachbarschaft Glaube teilen. Und meine Kinder können mit sich daran beteiligen, indem sie Freunde einladen. Wie auch immer unsere Möglichkeiten aussehen. Wichtig ist, dass wir die Augen offen halten, dass wir Glaube weitergeben. Denn dann passiert etwas ganz Besonderes. Wir als Familie merken auf einmal, dass wir etwas haben, was die anderen nicht haben. Ein Riesenvorrecht, dass wir mit Gott unterwegs sein können. Und das zu spüren, das ist wichtig für die Kinder, dass sie auch immer wieder begreifen, das ist das Besondere, das wir als Familie haben.
Jetzt habt ihr viel gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich brummt der Kopf von dem vielen Input. Und doch möchte ich noch etwas hinzufügen, nämlich, dass wir im Alltag auch schauen, wo können wir unsere Kinder vom Glauben her belehren. Und jetzt tun wir unsere Kinder nicht ständig belehren, was sie zu tun haben und so. Die werden gar nicht aufnahmefähig dazu. Sondern wir schauen, wo sind Momente von der Belehrung. In 5. Mose 6, Vers 7, da gibt es eine ganz wichtige Bibelstelle, da heißt es, dass wir den Kindern Gottes Wort einschärfen sollen. Beim Aufstehen und beim zu Bett gehen, ob wir zu Hause sind oder ob wir unterwegs sind, sprich in unserem ganz gewöhnlichen Alltag. Und das ist sehr nötig, dass wir unsere Kinder auch als Eltern vom Wort Gottes immer wieder belehren. Warum? Weil unsere Kinder, die werden nicht nur von uns Eltern, die werden nicht nur von der Gemeinde geprägt, sie werden auch von den Medien geprägt, sie werden von der Schule geprägt, vom Freundeskreis. Und nicht immer ist diese Prägung auch glaubensförderlich, sondern eher das Gegenteil. Von daher können wir nicht genug früh anfangen, unsere Kinder auch das Wort Gottes näher zu bringen. Dass wir unseren Kindern aufzeigen, wer Himmel und Erde geschaffen hat, wer die Bäume geschaffen hat, wie groß und mächtig unser Gott ist. Und das machen wir in unserem ganz normalen Alltag. Da flechten wir Momente der Belehrung ein. Wenn wir auf einer Wanderung sind, durch den Wald spazieren gehen oder was immer, da können wir sagen, schau dir diesen wunderbaren Baum an. Den hat Gott geschaffen. Oder man ist in Bergen unterwegs oder am Abend, man in den Ferien, ist man am Zelten und betrachtet den wunderbaren Sternenhimmel. Da können wir miteinander über die Schöpfungskraft und Größe Gottes staunen. Wenn die Kinder älter werden, da kann man ihnen auch ein gutes Buch in die Hand geben. Der Werner Gitt hat ja ganz tolle Bücher geschrieben, wo das Thema Schöpfung, Evolution zum Thema macht. Und da kann man den Kindern helfen, auch sich Argumente zu überlegen. Was spricht für die Schöpfung und gegen die Evolution? Bei den Kindern kommt irgendwann auch die Frage auf, wo kommen die Babys her? Und dann tut man den Kindern Antwort geben, wo die Babys herkommen und wie das so funktioniert mit der Sexualität. Natürlich dem Alter angemessen. Und solche Situationen, die kann man dann auch nutzen, um den Kindern das Idealbild von der Ehe vor Augen zu malen. In der Gesellschaft hat man ja ein vielfältiges Bild. Die Bibel, die malt uns ganz klar vor Augen, wie sich Gott das gedacht hat mit Mann und Frau, dass das eine Ehe ist. Und dann tut die Bibel uns auch ganz klar machen, dass man mit der Sexualität bis zur Ehe wartet. Und am besten ist, wenn man gerade dieses Thema mit den Kindern frühzeitig schon ansprechen kann, irgendwo im Alltag eingeflochten. Vielleicht auch, wenn die Kinder von der Schule mit irgendwelchen Wörtern diesbezüglich nach Hause kommen, die wir nicht so gern hören. Da können wir das mit den Kindern thematisieren. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und wenn das noch vor der Pubertät ist, ist es ganz gut, weil dann kann man noch recht unverkrampft mit den Kindern über diese Thematik reden. Wir wollen den Kindern deutlich machen, was die Bibel sagt, aber ihnen auch klar machen. Und in der Welt, da denkt man heute ganz anders über diese Themen. Der Alltag bietet uns noch viele andere Möglichkeiten und Momente, wo wir unsere Kinder vom Wort Gottes her belehren können. Doch das Wichtigste bei allem ist, dass wir den Kindern auch zeigen und sie darüber belehren, wie sie in eine persönliche Beziehung zur Gott kommen können. Denn nur wenn die Kinder Jesus in ihrem Herzen haben und den Heiligen Geist haben, nur dann können sie letztlich ein Leben zur Verherrlichung Gottes führen. Und für dieses Ziel, wie wir die Kinder da belehren können, gibt es ganz verschiedene Hilfsmittel. Es gibt diese 4 Punkte, die Visualisierung, wo man die Kinder damit belehren kann. Es gibt das Modell von der Brücke. Im Kids-Team, da benutzen wir häufig auch das sogenannte wortlose Büchlein. Meine Frau wird uns nur berichten, wie sie mit einer unserer Töchter das durchgemacht hat und ihr so das Evangelium erklärt hat.
Also als unsere älteste Tochter etwa 4 war, haben wir zur Osternzeit mit ihr aus Käse de Kos die Geschichte angeschaut, wo Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und da kamen ganz viele Fragen bei ihr. Warum musste Jesus sterben? Wie ist das eigentlich bei uns? Und ich habe gemerkt, die möchte eigentlich mehr hören. Und habe ich gedacht, ja, dann nehme ich das wortlose Buch, weil das so gut ist, gerade auch für kleinere Kinder, um die wichtigsten Dinge zu erklären, warum wir Menschen eigentlich nicht einfach so mit Gott leben können. Da gibt es die wunderbare Seite, hier die goldene Seite, die über Gott spricht. Der größte König, den es überhaupt gibt, der Schöpfer dieser Erde, der auch uns Menschen geschaffen hat und mit uns leben möchte. Doch, ja, da ist die Seite des Menschen und die ist weit weg von der goldenen Seite, weil wir Menschen, so wie wir sind, nicht mit Gott leben können, denn wir machen alle Dinge, die Gott nicht gefallen. Die Bibel nennt das Sünde. Aber Gott, er möchte mit uns leben, deshalb hat er seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, konnte er in allem so leben, wie es Gott gefällt, und deshalb die Strafe für unsere Sünden tragen. Als er am Kreuz starb, wurde er von Gott verlassen. Dort trug er die komplette Strafe. Und das Wunderbare ist, Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist nach 3 Tagen von Gott auferweckt worden. Er lebt heute und deshalb haben wir heute die Möglichkeit der Sündenvergebung. Wir können Jesus um Vergebung unserer Sünde bitten und ihn bitten, in unser Leben zu kommen und uns zu helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und dann werden wir aufgenommen in Gottes Familie, in die Königsfamilie Gottes. Ein wunderbares Vorrecht, das wir haben, das habe ich ihr erklärt. Und dann habe ich ihr Zeit gegeben, darüber nachzudenken, ob sie denn auch gerne so ein Kind Gottes werden möchte. Dann haben wir gewartet, bis sie von alleine kam und uns gesagt hat, diese Entscheidung möchte sie gerne treffen. Und das war natürlich ein ganz besonderes und schöner Moment.
Erziehung, Glaubenserziehung ist eine große Herausforderung. Es ist quasi ein Hausbau. In Psalm 127, Vers 1, da steht ein ganz wichtiger Vers. Der Salomo schreibt hier, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Die Erziehung, die Glaubenserziehung, die haben wir auch nicht im Griff. Sondern Gott muss seinen Segen, das Gelingen dafür schenken. Und dass Gott das auch tut, darum möchte ich ihn gern bitten. Ich möchte ihn auch bitten für euch. Und nach diesem Gebet werden wir einige Fragen einblenden, wo ihr euch dann auch als Ehepartner darüber austauschen könnt und im Anschluss an diesen Austausch auch dann für eure Kinder und für eure Ehe beten. Aber nun möchte ich zunächst Gott bitten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du für uns gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Und du bist auferstanden, du lebst, du hast uns auch deinen Geist gegeben, der uns zur Liebe befähigt, der uns zu einem wohlgefälligen Leben Gott gegenüber befähigt. Und unser Anliegen ist, dass gerade auch unsere Kinder dich kennenlernen dürfen und mit dir ihr Leben gestalten. Du siehst, wo wir im Erziehungsalltag herausgefordert sind, unsere Kinder anzunehmen, wie sie sind, ihnen mit Liebe zu begegnen. Wir danken dir aber auch für die Kinder, die du uns anvertraut hast, die begabt sind, und hilf du sie, uns in rechter Weise zu fördern. Aber ganz besonders ist es uns ein Anliegen, dass sie zu dir finden und auch im Glauben dann gefördert werden. Schenk du uns die nötige Weisheit dazu. Wir danken dir für das Geschenk von der Ehe, wo du uns gemacht hast. Wir danken dir für das Geschenk von der Gemeinde, wo du uns gemacht hast, wo er uns unterstützt in der Glaubenserziehung. Und vor allem danken wir dir, dass du selbst gegenwärtig bist in unseren Familien und dass du wirkst und dass wir mit deinem Wirken und mit deinem Segen auch rechnen dürfen. Amen. Wir möchten euch als Ehepartner die Möglichkeit geben, es selber auszutauschen über die Erziehung, über eure Ehe, das, was euch wichtig geworden ist. Denn das Gespräch miteinander ist ganz zentral. Aber genauso zentral wie das Gespräch untereinander ist das Gespräch mit Gott über diese Dinge. Und deshalb haben wir ein paar Austauschfragen für euch zusammengestellt. Die erste: Die Ehe ist ein wichtiger Bestandteil der Glaubenserziehung. Gibt es etwas, wo du in deiner Ehe Veränderungsbedarf siehst? Die zweite Frage: Was ist dir im Hinblick auf die Erziehung eurer Kinder wichtig geworden? Tauscht euch darüber als Ehepartner aus. Der dritte Punkt: Gibt es einen Punkt, den du in Bezug auf das Glaubensleben in deiner Familie fördern möchtest? Und zuletzt eine Gebetszeit: Dankt füreinander, für die Ehe, dankt für eure Kinder und haltet auch fürbittet, wo ihr merkt, da ist es gut, wenn wir auch für unsere Ehe, für unsere Kinder beten. Ich wünsche euch eine gesegnete Austausch- und Gebetszeit und wünsche euch viel Gelingen bei der Glaubenserziehung.